aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Sie haben es ja ausgedruckt vor sich. Da heißt es, als sie, also Jesus und seine Jünger, aber weiterzogen, da kam er in ein Dorf. Und da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Wir beten. Herr, mache mich zum guten Land, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstand und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was Sie gedacht haben beim Verlesen dieses Textes. Ich habe ja extra ein wenig mit mehr Einsatz eine gewisse Stelle auch betont beim Vorlesen. Ich habe mal nachgeguckt, wie man das mal so macht in unterschiedlichen Predigtbänden, wie so andere versucht haben, über diesen Text zu predigen. Man muss das ja machen, das gehört ja so mit zur Predigtvorbereitung, dass man auch immer mal guckt, was sagen denn andere dazu. Und dann, das läuft ja auch alles menschlich ab, machen sie es besser als ich, kriege ich Bedenken. Machen sie es schlechter, habe ich Mitleid für sie übrig und so. Also ich habe mal geguckt, ja, und dann fiel mir auf, dass sehr, sehr viele über diesen Text gesprochen haben und haben von der Diakonie gesprochen. Aber wenn wir mal reingucken, dann merken wir, dass es eigentlich gar nicht um Diakonie geht in diesem Text. Um Dienst am Nächsten. Dienst am Nächsten ist ja auch etwas, was uns von Gott angeordnet ist. Jesus selber hat das ja auch gesagt in Matthäus 6, ja, dass wir einander Acht haben sollen, die Gefangenen besuchen, die Kranken stärken, aufrichten, die Hungernden und Dürstenden sättigen, die Armen kleiden. Das ist ja eine Aufgabe und eine Lebensäußerung der Gemeinde. Ich rede ja Diakonie gar nicht in Abrede. Im Gegenteil, aber in diesem Text geht es eigentlich um etwas anderes. Im Kern geht es hier doch um etwas viel Höheres. Jesus wird eingeladen bei Martha und Maria. Die beiden werden ja, also Martha und Maria, im Johannesevangelium auch nochmal erwähnt. Sie waren Schwestern und sie kamen aus dem Dorf, in dem Jesus den Lazarus auferweckte. Über sie heißt es bei Johannes: Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Also, um die handelt es sich. Für uns klingt das gar nicht schlimm, dass Jesus bei Martha und Maria einkehrte und zu Besuch war. Für damals war das aber katastrophal, dass Jesus bei einer Frau einkehrte. Das war unvorstellbar. Und dann noch bei zwei Frauen, ja, stimmt. Doch bei zwei Frauen noch unvorstellbarer. Was werden die Leute da gedacht haben? Die haben das doch mitbekommen, der kehrt bei den Schwestern dort ein. Das war sehr anstößig. Von Maria heißt es dann, dass sie sich zu den Füßen Jesu setzte und seinen Reden zuhörte. Jesus hat also wohl diese Zeit, wo er da war, auch genutzt, um vom Reich Gottes zu berichten. Der war nicht nur auf Besuch, hat einen Kaffee getrunken, die Füße hochgelegt und ist dann irgendwann wieder gegangen, sondern er hat die Gelegenheit genutzt, ihnen Worte vom Reiche Gottes zu sagen, Evangelium zu sagen. Und Maria nimmt sich die Zeit, um dem, was Jesus zu sagen hat, zuzuhören. Und da denken wir vielleicht, wer seine Bibel kennt, dass da etwas so anklingt aus 5. Mose 33, da heißt es in Vers 3 aus dem Segen des Mose, heißt es, ja, er, also Gott, liebt sein Volk. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen. Jeder empfängt von deinen Worten. Wie wir jetzt hier sitzen und von den Worten auf das Wort Gottes hören und empfangen. Und wenn wir offene Herzen haben, wird Gott uns auch ein Wort geben und sich uns mitteilen. Und wir dürfen beten, dass es Frucht bringt. Und Gott hat auch versprochen, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. So auch dort. Daran erkennt man die Christen. Sie versammeln sich nämlich dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Sie versammeln sich dort, wo Gemeinschaft der Heiligen ist. Sie versammeln sich dort, wo Jesus groß gemacht wird. Die beste Gemeindebaustrategie, es gibt jetzt so einen neuen Ordner, hat die EKD jetzt rausgegeben für alle Gemeinschaften. Ich habe den noch bei mir liegen, da haben die mal alle Glaubensgrundkurse, die es im Moment so gibt, analysiert und dargestellt. Und da habe ich nur gedacht, die beste Strategie ist diese, predige das Wort Gottes. Nichts anderes. Wir brauchen da keine Programme, keine Ausschüsse. Das bringt oft nichts. Nur Tagungsgelder und außer Spesen nichts gewesen. Aber da, wo das Wort Gottes ist, da sammeln sich die Gläubigen. Sie sind doch jetzt nicht hier, weil sie gedacht haben, ach, was mache ich denn heute Vormittag mal? Oh, mir ist so langweilig, naja, gehe ich mal zum Gottesdienst. Sondern weil sie wissen, hier ist das Wort Gottes und hier wird Jesus groß gemacht, hier sind Geschwister. Und hier bekomme ich etwas, was meine Beziehung zu Gott stärkt und festigt und gründet. Denn Jesus sagt einmal über seine Leute, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Die Schafe haben ihren Hirten tatsächlich an der Stimme erkannt. Wenn der rief, dann kamen nur seine Schafe, die anderen nicht. Und so auch bei Jesus. Kann es sein, dass Millionen von Menschen die Gemeinden und Kirchen verlassen haben, weil sie kein echtes Wort Gottes mehr gehört haben? Weil sie nur noch Anstand oder Moral oder Liberalismus gehört haben? Oder nur Bibelkritik? Nur irgendwelche unnützen Gedanken von Menschen? Nein, wer mit Jesus lebt, der hat doch das Verlangen, seine Stimme zu hören. Und das, was er sagt, Entschuldigung, Micha. Micha sagt immer, ich soll nicht so westfälisch reden. Recht hat er. Also sagt. Ja. Und er redet doch durch sein Wort in der Bibel. Und wo wir das Wort nicht mehr als die alles normierende Wahrheit stehen lassen, da ist es auch nicht mehr Reden Jesu. Denn alles, was wir beurteilen, unser Maßstab steht doch hier drin. An der Bibel muss ich doch alles messen. Nicht an dem, was wir denken. Nicht daran, wie wir das so sehen und wie wir das heute eben so ausdrücken und meinen oder wie die Wissenschaft das meint. Das sind alles nur Gedanken von Menschen, die helfen aber nicht. Und die machen auch nicht selig. So, Maria aber nahm sich Zeit und hat alles andere stehen und liegen gelassen. Mal das mal ein bisschen aus, hat den Friseurtermin abgesagt. Ja, hat gesagt, einkaufen kannst du auch morgen. Ich hole das mal ein bisschen in unsere Zeit. Ja, die Fußpflege kommt auch. Die sage ich auch ab. Jesus ist da. Jetzt geht es erstmal um das Wort Gottes. Und dann heißt es Martha aber. So, hier steht ein Aber. Martha macht etwas völlig Gegenteiliges. Martha war, so heißt es, sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Die war so beschäftigt, vor lauter Dienen, sie rannte wahrscheinlich hin und her, ja, wie so ein aufgescheuchtes Huhn, trug Speisen und Getränke an, kümmerte sich um dies und das und diente so vor sich hin. Ist ja nicht schlecht, Jesus zu dienen. Wer will das nicht? Und wir werden ja auch immer wieder aufgerufen, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Was macht sie denn falsch? Das ist ja eine Einstellung, von der wir eigentlich heute noch was lernen könnten. Eine Einstellung, die wir ja kaum noch kennen, heute Jesus zu dienen. Heute muss Jesus ja meistens mir dienen. Ja? Nein, sie diente. Sie aber diente ja nicht irgendwem. Deshalb meine ich, hier geht es eigentlich nicht um Diakonie, sondern sie diente Jesus. Sie tat gar nichts Schlechtes hier. Sie machte nichts Schlimmes, nichts Verkehrtes eigentlich, wie viele Christen auch. Die sind dauernd im Einsatz für den Herrn und dienen ihm echt und richtig und meinen das auch von Herzen wirklich gut. Es beginnt aber mit dem Wörtchen aber. Aber Martha. Denn das Wesentliche hat sie vergessen. Bei all ihrem rühmenswerten, lobenswerten Einsatz und bei all ihrem Dienst hat sie das Wesentliche übersehen. Was hat sie übersehen? Das Sein bei Gott selber und das Sitzen zu seinen Füßen, das Hören auf ihn. Und das ist tatsächlich das Bild vieler Christen, denn auch in den Gemeinden ist es ja nicht anders als in der Gesellschaft auch. Da gibt es immer die Macher und die, die sich lieber zurückhalten. Das ist in der Gesellschaft so und das ist in den Gemeinden nicht anders. Ja? Wenn sich vorne einer hinstellt und fragt, wer will mal helfen, sind immer die gleichen Arme, die hochfliegen. Das ist nicht schlimm, das ist normal. Das ist so. Die einen sind die Macher und die anderen sind lieber ein bisschen im Hintergrund. Ich bin auch ein solcher, deren Hände immer zuerst oben sind. Manchmal werden sie auch hochgehoben, ne? Ja. Und die dienen wirklich und echt. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir ja auch die viele Arbeit, die es zu tun gibt. Also, jetzt nicht falsch verstehen, es gibt ja die Seligpreisungen. Und manchmal würde ich gern noch eine hinzufügen. Nämlich selig die ganzen Aufgaben nicht sehen und fröhlich und entspannt leben können. Es gibt ja die anderen, die immer die ganzen Aufgaben sehen, was zu machen ist und unruhig hier sitzen und sagen, ach, ich komme nicht eher zur Ruhe, bis das alles gemacht ist. So einer bin ich auch. Aber das war nur ein Einschub. Man kann den Eindruck gewinnen, die einen sind fleißig, ja, und die anderen, die machen so gar nichts. Ne? So ja auch Martha. Sie wird sicherlich mitbekommen haben, dass Maria überhaupt nichts tat. Sie setzte sich zu Jesu Füßen, ja, und Martha hatte die ganze Arbeit allein. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das dann so ablief. Die sitzt da, ich muss alles machen. Was fällt der denn ein? Kann die mir nicht gefälligst mal helfen? Die sieht doch, was es alles zu tun gibt. Oder wie die Ungläubigen oft sagen, was machen denn die Frommen da? Immer nur Bibel lesen und beten. Sehen die denn nicht die Not, das, was es alles zu tun gibt? Es sind die Christen gewesen, nicht vergessen, es sind die Christen gewesen, die mit ihren Gebeten beim Zusammenfall der Sowjetunion eine ganze Ideologie zum Einsturz gebracht haben. Nicht vergessen. Es waren die Christen mit ihren Gebeten. Und die Vollmacht all unseres christlichen Handelns, die Vollmacht und die Kraft kommt aus dem Sein bei Gott. Erst wenn ich Zeit habe, auf Gott zu hören, wenn ich mir Zeit nehme, Zeit haben wir alle, wir haben alle 24 Stunden am Tag, hat keiner mehr und keiner weniger. Aber wenn ich mir die Zeit nehme zum Beten, dann erst kann ich die Siege erringen im Reich Gottes. Erst dann kann mein Dienst für Gott wirklich und echt werden. Gott will nicht, dass ich den ganzen Tag schufte, abends müde ins Bett falle und dann gleich wieder am nächsten Morgen ans Werk gehe. Sondern in erster Linie will er, dass ich bei ihm bin. Als Jesus sich die 12 Apostel berief, Markus 3, da lesen wir, und Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und jetzt kommt's, und sie kamen zu ihm und er berief 12, wozu? Damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben und so weiter. Aber da steht erst, dass sie bei ihm seien. Also, Jesus will seine Leute in erster Linie bei sich haben. Dass wir bei ihm sind. Ohne ihn können wir nichts tun. Sie kennen das Wort, Jesus hat das gesagt. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und kann es sein, dass wir oft so beschäftigt sind mit dem Reich Gottes, dass wir das Sein bei dem Vater im Himmel vergessen? Sicherlich, Martha hatte ja auch einen wichtigen Dienst getan. Sie sorgte, wie es die Gastfreundschaft gebietet, für das leibliche Wohl. Und das ist ja auch eine Gabe, die Gabe der Gastfreundschaft. Aber auch unsere Gaben müssen aus der Vollmacht Gottes heraus eingesetzt werden. Wir dürfen die Gaben und die Aufgaben nicht gegen das Hören auf Gott und sein Wort ausspielen. Martha beschwerte sich bei Jesus darüber. Jetzt geht sie sogar zu Jesus und sagt, Jesus, guck mal da, die sag doch mal einen Ton. Sie beschwert sich, dass ihre Schwester Maria sie alleine die ganze Arbeit machen lässt. Und das ist ja auch allzu verständlich, wie ich finde. Ist der Daniel hier? Nee, Daniel ist nicht da. Ein schönes Beispiel, ich erzähle das mal, Daniel nimmt es mir nicht böse. Daniel hat Zivildienst in Tabor gemacht und er hat etwas gemacht, womit er genau richtig lag. Er kam an dem Morgen nicht so aus dem Bett und auf einmal, ich gehe so übers Gelände und dann sehe ich Daniel in der Ecke stehen, mit Bibel in der Hand, an eine Wand gelehnt. Eine Viertelstunde. Ja, die hat er sich genommen. Warum? Ich habe ihn dann angesprochen, hier, wieso machst du denn das? Er sagte, ich habe stille Zeit gemacht. Ja, recht hat er. Morgens hat er es vergessen und er hat gedacht, nee, also die Zeit nehme ich mir jetzt. Stille Zeit gemacht. Dann kamen Bernd Güttner und Christian Röder und haben genauso gekräht wie die Martha. Nein, recht hat er gehabt. Kennen wir solche Gedanken? Was ist die Situation? Wäre Maria in dieser Zeit, in der ihre Schwester arbeitet, müßig gegangen, hätte sie irgendwas anderes gemacht, ins Kino oder ins Schwimmbad oder was man sonst so macht, ja, dann hätte Jesus sicherlich auf Martha gehört und gesagt, ja, stimmt. Also da muss ich der Maria aber mal die Leviten lesen. Aber es geht hier nicht darum, dass einer sich nur zurücklehnt und der andere immer nur schafft. Es geht um die Prioritäten. Marias erste Priorität war es, hier bei Jesus zu sein. Jesus nennt das gute Teil, das nicht von ihr genommen wird. An anderer Stelle sagt bei Johannes, da sagt Jesus, als er von sich als dem Brot des Lebens sprach, ein blöder Satz, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Nochmal, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Und das hat die Maria getan. Sie wusste, jetzt ist erstmal dran, auf Jesus zu hören. In der Nachbargemeinde von Saratow in Marx, da gibt es auch eine Gemeinde. Und da haben wir immer die ganzen Jungs aus dem Kinderheim eingeladen zum Gottesdienst. Und die kamen auch, da saßen so 30 Jungs aus dem Kinderheim. Und die Gemeindeleiterin dort, das war auch so eine Martha, so eine Hans Dampf in allen Gassen, die hatte immer in der Ecke schon die ganzen Kekse vorbereitet und der Samovar brutzelte, gluckerte, also wo das heiße Teewasser drin ist. Und während des Gottesdienstes stand die immer wieder auf, Samovar ein, Samovar aus, Samovar ein, Samovar aus, und es störte. Und dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, Martha, Martha. Sie hat nicht verstanden, was ich wollte. Und im nächsten Gottesdienst wieder. Samovar ein, Samovar aus. Und immer wieder getuschelt mit den anderen Frauen. Ich muss das Wasser ausschalten. Der ging es also nur um diesen, Entschuldigung, blöden Tee. Ja? Und alles andere geriet in den Hintergrund. Ja, das war so. Ja? Bis ich ihr irgendwann mal gesagt habe, ich komme nicht mehr und mache keinen Gottesdienst mehr, wenn du nur deinen Tee im Kopf hast. Den Tee kannst du hinterher kochen. Jetzt lass doch mal Zeit, dass wir aufs Wort Gottes hören. Da war auch so eine Martha. Schließlich endete es dann leider so, dass sie in einem Gottesdienst diesen Samovar nahm und stellte ihn auf den Tisch, der so zusammengeschoben war, wo eine Decke drüber lag. Und das war nur ein dreibeiniger Samovar. Ja, das. Und sie stellte ihn mit dem einen Bein direkt auf diese Stelle, wo so ein Spalt zwischen den Tischen war. Und das ganze Ding kippte leider um und zwei von den Jungs haben das kochende Wasser über Bauch und Beine und alles gekriegt. So endete das dann mit diesem ewig nur Tee kochen. Martha, Martha. Ja? Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Das Äußere ist wichtig. Und Jesus selber hat auch immer für die äußere Not des Leibes gesorgt, keine Frage. Aber viel wichtiger ist die seelische Not. Und so auch bei uns. Unser Dienst an dieser gefallenen Welt kann nur dann segensreich sein, wenn sie aus der Liebe und dem Sein bei Jesus heraus geschieht. Und so ist das immer mit unserem Dienst. Er muss in der Stille und in dem Hören auf Gott vorbereitet sein. Unsere Zeit ist ja so hektisch geworden. Man muss immer mehr in immer weniger Zeit leisten. Die Computer werden immer schneller. Als ich 1994, ach, das ist schon damals, nach Tabor kam, da habe ich noch einen Commodore Amiga gehabt. Kennt ihn noch einer? Ja. Und dann habe ich mir irgendwann in der dritten Klasse, glaube ich, ein Pentium 75 gekauft. Und da war ich der King. Ich hatte den größten Rechner in ganz Tabor. Inzwischen, Pentium 75, da läuft kein Betriebssystem mehr drauf. Ja. Immer größer, schneller, besser. Micha schmunzelt. Ne? Ja. Kennst du gar nicht mehr die Zeiten. Ne? Ja, die gab es. Wir hatten zu Hause noch nicht mal das eigenes Telefon. Wir hatten noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Wenn ich das heute den Tabor-Studenten erzähle oder der Generation, die gucken mit offenen Mündern. Ja? Es muss ja immer alles größer, schneller, besser sein. Und dass man miteinander redet, das hat man wohl weithin verlernt und vergessen. Man kommuniziert über irgendwelche sozialen Netzwerke, Facebook und habe ich ja auch. Ja? Aber das darf es doch nicht allein sein. Und wir haben verlernt, dass man vor allen Dingen tue, Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung, wie Paulus es schreibt. Das haben wir wohl weithin vergessen. Nochmal ein Beispiel, was ich hier schon mal erzählt habe. Da ist ein englischer Missionar im Zweiten Weltkrieg im Gebiet zwischen China und Tibet tätig unter dem Stamm der Lisu Jim Fraser. Jahrelang hat er dort gearbeitet, gab sich viel Mühe und es gab keinen Durchbruch. Die Menschen blieben einfach in ihrer Anschauung. Und jetzt will er schon aufgeben, will schon wieder die Sachen packen und nach Hause gehen. Dann kam schließlich doch ein Durchbruch und dieser Stamm wendete sich Jesus zu. Das Werk des Jim Fraser? Zu Hause in England traf sich seine Mutter jede Woche mit ein paar Frauen und dann brachten sie die Lage ihres Sohnes vor Gott und alle die Anliegen. Und alle Anwesenden kämpften im Gebet. Und in der Ewigkeit wird sich erstmal zeigen, wer den größeren Anteil an der Rettung dieses Stammes gehabt hat. Der Jim Fraser als Vorbote oder die Mutter mit den paar Frauen, die da immer fleißig und treu beteten. Manchmal wird ja so gesagt, ach, im Gottesdienst, das sind ja alles nur so alte Leute. Bei uns stimmt das ja nicht. Aber die Wetzlarer Geschwister, das sind jetzt noch 9 und da ist der Altersdurchschnitt 80. Aber das sind die Menschen, die die Siege erringen im Reich Gottes. Nochmal, die Ewigkeit wird zeigen, was Gebet bewirkt hat. Das Sein bei Gott, das Reden und Hören auf ihn. Jetzt müssen wir es glauben. Und so muss auch unser Dienst für den Herrn mit der Gemeinschaft mit ihm verbunden bleiben. Wir sollen das nicht trennen. Wir haben es ja leider in vielen diakonischen Einrichtungen schon getrennt. Da fragt man nicht mehr, ob der, der da arbeitet, überhaupt Jesus kennt oder nicht. Luther hat mal gesagt, ich habe viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Wir sagen, ich habe ja so viel zu tun, ich kann nicht zum Beten kommen oder in die Bibelstunde. Wir sagen es genau umgekehrt. Ne? Luther sagt, ich habe viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Wir sagen, ich habe so viel zu tun, ich kann nicht beten. Ist mal aufgefallen? Und so schenke es uns Gott, dass wir bei ihm sind, dass wir in enger Verbindung mit ihm als Christen in dieser Welt leben und ihm dienen. Amen. Thank you.